Wir freuen uns über unsere Gäste hier im Studio. Julia, Bianca, Jörg, Valentin und Bastia sind da vom Wildermuth-Gymnasium. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo, schön hier zu sein.
Ihr habt die Ausstellung gemeinsam konzipiert. War Vergangenheit, also Wahrheit schließt die Vergangenheit ein. Die schwierige Erinnerung an den Nationalsozialismus und das Recht auf Wahrheit. Das Ganze ist verknüpft gewesen mit einem Schüleraustausch oder Schulaustausch mit Argentinien. Ihr wart also nicht in Europa, sondern außereuropäisch unterwegs. Und das ist ja nicht gerade selbstverständlich in der Karriere eines Schülers oder einer Schülerin. Wie kam es dazu? Wie habt ihr so ein großes Projekt auf die Beine gestellt?
Also da muss man ein bisschen ausholen. Das ist ein Riesenvorlauf gewesen. Bei uns an der Schule hat vor vielen Jahren die Elisabeth Käsemann Abitur gemacht, dann später in Berlin studiert, dort ein Praktikum gemacht, für damalige Zeiten völlig ungewöhnlich, ist die nach Buenos Aires gefahren und hat dort in den Slums soziale und politische Arbeit geleistet, vor allem soziale Arbeit eigentlich, und wurde dann in dieser letzten Militärdiktatur von der Junta gefangen genommen, gefoltert, ohne dass die Bundesrepublik da hier diplomatisch aktiv geworden wäre, dann am Ende ermordet. Und ihre Nichte, die Frau Dr. Weidbrecht, hat eine Stiftung ins Leben gerufen, die Elisabeth-Käsemann-Stiftung. Mit der kooperieren wir seit Jahren. Bei uns gibt es in der Schule einen Sozialpreis, in der Regel für Abiturientinnen, die dann den Elisabeth-Käsemann-Preis bekommen. Und so sind sie 2016 auf uns zugekommen. Die Frau Käsemann zieht den Schwerpunkt die Frau Weidbrecht, Entschuldigung, eben in der Arbeit zur Stärkung der Menschenrechte. Ob wir uns vorstellen könnten, ein internationales Projekt zu machen zum Thema Menschenrechte. Da waren wir einverstanden und begeistert, aber wir sagten, das ist was Großes, das können wir nicht so schnell übers Knie brechen. Das dauert lange, lange. Wir haben das dann versucht einzugliedern in einen Seminarkurs. Die Seminaristen sitzen jetzt hier im Studio mit uns, und das Thema des Seminarkurses war dann eben zum einen das Menschenrecht, insbesondere das Recht auf Wahrheit. Das ist entstanden in den lateinamerikanischen Menschenrechtsbewegungen, weil die Militärdiktaturen, die es dort überall fast gab, außer Kolumbien, Menschen einfach haben verschwinden lassen und die Verbliebenen dieser Opfer ein Recht darauf haben zu wissen, was ist denn passiert mit diesen Desaparecidos, mit diesen Verschwundenen. Das war die eine Seite des Seminarkurses, und die andere, die sogenannte zweite Geschichte des Nationalsozialismus, also wie ist man denn vor allem in der Bundesrepublik mit dem nationalsozialistischen Erbe umgegangen?
Also ich habe mich mit der Aufarbeitung in der DDR beschäftigt, ganz allgemein, das ist natürlich ein Riesenthema. Aber halt speziell unter der Fragestellung, inwiefern könnte das jetzt zusammenhängen, zum Beispiel mit diesen rechten Tendenzen, die es jetzt immer mehr in Ostdeutschland ja leider gibt. Also insofern war das erstmal schwierig, überhaupt Informationen über diese sogenannten rechten Tendenzen zu kriegen, weil das muss man ja irgendwie beweisen, auch irgendwie anhand von Studien und so weiter. Und da gab es irgendwie nur ein oder zwei Studien, die das teilweise aber auch nur Rechtsextremismus unterstützt haben. Und es geht ja jetzt auch vor allem darum, warum ist jetzt die AfD so stark in Ostdeutschland, und nicht alle AfDler oder hoffentlich nur der kleinste Teil sind Rechtsextremisten. Deswegen musste man erstmal eine Basis finden, und dann musste man halt diese im Prinzip die komplette Aufarbeitung da irgendwie exemplarisch untersuchen und da gewisse Teilaspekte rausnehmen, um dann zu einem Ergebnis zu kommen.
Was war es bei dir?
Mein Thema war der Umgang der katholischen Kirche mit den eigenen Widerständlern im Nationalsozialismus, speziell am Beispiel von Graf von Galen. Und das war auch eine sehr spannende Recherchearbeit, weil es auf der einen Seite total viele Dokumente gibt und historische Dokumente, die auch wirklich noch erhalten sind, aber die katholische Kirche noch gar nicht so lange ihre Archive geöffnet hat und somit da auch noch wenig dann quasi bewertet ist oder wenig Arbeit dazu gibt, sondern es ganz oft nur die rohen Dokumente gab, mit denen man dann selbst arbeiten musste, was als Schülerin nicht einfach ist, mit solchen kirchlichen Dokumenten zu arbeiten. Aber ich habe mich dann doch ganz gut reingearbeitet, und mein Ergebnis war auch fast schon zweigeteilt eigentlich, dass es ganz klar eine Seite gab, die quasi diesen Widerstand nicht leugnen kann, dass es auch in der katholischen Kirche wirklich Widerständler gab, aber dass eben viel zu wenig darauf fokussiert wurde, was nicht getan wurde. Und das ist ja auch ein weit verbreitetes Symptom in der Bevölkerung einfach.
Auch, dass die katholische Kirche aktiv unterstützt hat?
Genau.
Das Regime, das ist ja auch bekannt. Was ist bei dir noch rausgekommen? Du hast ja Georg Elser und...
Ja, genau. Also ich habe in Partnerarbeit mit einem Freund von mir, der auch im Seminarkurs, der Graf Stauffenberg, und den 20. Juli eben behandelt hat. Und da haben wir ein bisschen auch verglichen. Und es war eben interessant zu sehen, wie eben dieser militärische Widerstand relativ früh schon anerkannt wurde und Georg Elser erst ab den 80er Jahren so langsam aus dieser Verräterrolle eben rauskam und jetzt auch zwar angemessen gewürdigt wird, aber immer noch weitaus weniger präsent ist als andere Widerstandskämpfer.
Wie erklärst du dir das?
Also ich habe es mir erklärt in meiner Seminararbeit, dass es eben ein deutliches Signal war eben für alle anderen, die nichts getan haben. Das war ein einziger, in Anführungsstrichen einfacher Zimmermann und Uhrmacher, der ganz alleine es fertiggebracht hat, eine Bombe zu bauen, die Hitler nur knapp verfehlt hat. Und es war wirklich eben nur ein einziger, der alleine und ohne höhere Bildung und ohne weiteren Zugang, vor allem wie er auch bei, wie Stauffenberg hatte ja, der war ja in der Wolfsschanze und direkt am Machtzirkel dran. Und Elser war eben auch vor dem Krieg, also der hatte angefangen mit seiner Planung und seinen Entschluss gefasst, bevor der Krieg überhaupt ausbrach, dass eben dieser allein, also dieser einzige alleine Zimmermann eben die Weltgeschichte so verändern hätte können. Um, ich glaube, 13 Minuten waren es. Und das war natürlich schwer zu ertragen für die gesamte Nachkriegsbevölkerung, die sich eben nicht getraut hatte, dass sowas überhaupt zu denken an sowas und die eben, der eben vor Augen geführt wurde, was man hätte eigentlich machen können.
Was habt ihr in eurer Vorbereitung, in eurem Seminarkurs von den Argentiniern mitbekommen? Was wusstet ihr? Wartet da im regelmäßigen Austausch oder hat sich das dann beschränkt auf die auf die Besuche?
Also wir hatten eigentlich die Idee, häufiger so Skype-Konferenzen zu machen. Wir hatten ein bisschen technische Probleme. Das gab es dann nur eine, tatsächlich eine längere Skype-Konferenz. Ansonsten haben wir uns gemailt hin und her. Aber auch da wieder war dann die Erfahrung, als wir in Argentinien waren und die Leute so anfassen konnten und mit ihnen gemeinsam erleben konnten, wurde uns bewusst, wie wichtig so ein tatsächlicher Austausch ist. Also wir waren uns irgendwie zwar sofort sympathisch irgendwie auf dieser Skype-Konferenz gewesen, aber als wir uns dann vor Ort gesehen haben und dann vor Ort in den Folterstätten waren oder auch in der Schule dort, also man muss ja nicht immer nur das Negative nennen, sind wir wahnsinnig zusammengewachsen und die haben uns jetzt auch jubelnd gratuliert, weil wir jetzt ja den Lilly-Zapf-Preis gewonnen haben und nächste Woche kommt eine von den Argentinern hier zu Besuch und die, wie ihr erzählt, seid ihr ständig irgendwie am WhatsApp miteinander. Also da ist richtig was Großes irgendwie zusammengewachsen.
Ja, ich glaube, das war eben auch der Unterschied zu einem normalen Schüleraustausch. Also bei Schüleraustauschen wird man halt zugeteilt und wenn man sich gut versteht, ist gut, wenn nicht, dann nicht, dann hat man halt keinen Kontakt mehr in dem Moment so. Und in dem Fall war es einfach dieses Projekt, diese Geschichte, dieses Interesse auf beiden Seiten, das einfach verbunden hat und das eben das auch nochmal außergewöhnlicher gemacht hat.
Weitere Eindrücke von euch, von dieser Woche Buenos Aires, die hängen geblieben sind?
Ja, insgesamt einfach die Emotionalität, mit der die Leute da mit Geschichte umgehen und einfach eben das, was vielleicht auch unseren Historikern mal ganz gut tun würde, eben nicht nur Bücher schreiben und nicht nur immer schön sachlich und was ist da passiert und was war wirklich und was war unwirklich, sondern einfach, wie geht's uns heute damit, wie ging's damals? Und das war halt super beeindruckend, einfach wie das auch zum Beispiel einfach im gesamten Land oder zumindest in der Stadt, in der wir jetzt waren, einfach präsent war, das Thema ständig. Und zum Beispiel, wir waren auch in der Woche da, in der das Parlament irgendwie über ein Gesetz gegen Abtreibung entschieden hat. Und das war dann total interessant zu sehen, weil sich eben ganz, ganz viele Schüler informiert hatten und dann eben auch so grüne Bänder an ihre Schulranzen gebunden hatten, um irgendwie politisches Statement zu zeigen, was ja heutzutage in Deutschland auch wieder diskutiert wird, ob Schüler nicht mehr politisch sich engagieren sollten, weil das einfach viel fehlt auch. Und es war da eben einfach selbstverständlich. Es war selbstverständlich, dass zu Hause beim Abendessen über Politik geredet wird und eben nicht mit der Frage, wie war dein Tag, und damit ist es abgehakt. Und der Rest schaut halt auf seine Handys oder was auch immer. Das war einfach eine ganz andere Mentalität, viel offener. Ja, und gleichzeitig total freundlich, total lebensfroh einfach. Also man konnte super viel lachen mit denen. Das ist sicher auch der Grund, weshalb wir uns jetzt noch immer so viel in Kontakt sind mit den argentinischen Schülern, weil es einfach super nette Menschen sind.
Kommen wir nochmal konkret zu eurer Ausstellung. Die ist ja, die war in der ESMA in Argentinien zu sehen. Die ist jetzt aktuell aber auch im Landratsamt in der Glashalle zu sehen. Was ist da alles zu sehen? Wie habt ihr die aufgebaut? Wie kann man vielleicht die Struktur beschreiben?
Also zunächst wir haben bei der Konzeption unsere Ausstellung so ein bisschen als Spaziergang durch die Geschichte bezeichnet. Also die Zuschauer werden anhand eines Zeitstrahls geleitet. Darauf sind zum einen wichtige Daten erstmal in der deutschen Geschichte, also Gründung, Stunde Null, Mauerbau, Mauerfall, solche Daten, so wichtige Daten in der deutschen Geschichte. Auch gerade war das vielleicht für die Argentinier wichtig, weil wir haben auch im Austausch festgestellt, dass wir gegenseitig eigentlich relativ wenig über die Geschichte wussten, und deswegen haben wir das eben so erstmal allgemein formuliert auf diesen Zeitstrahl. Und dann haben wir an verschiedenen Stationen exemplarisch eben ein Thema rausgenommen. Viele haben ihr Seminararbeitsthema eben genommen, und das wird dann eben vertieft mit Exponaten, also eben Büchern zum Beispiel. Oder ich habe mich speziell nochmal mit den Auschwitz-Prozessen und Fritz Bauer beschäftigt, und da gibt es glücklicherweise, muss man sagen, hat das Fritz-Bauer-Institut und das Staatsarchiv Hessen, haben uns die Aufnahmen von den, die Schilderungen von den Zeugen damals und auch von die Geständnisse von den Tätern vor Gericht zur Verfügung gestellt, und da konnten wir dann auch Ausschnitte auf Tablets zur Verfügung stellen. Die sind da eben zu hören und können dann eben so auch den Zuschauer selbst bewerten lassen, denn das ist ein Grundkonzept unserer Ausstellung, dass wir versucht haben, sehr neutral zu bleiben in unserer Schilderung und letztendlich dem Zuschauer selbst die Wertung überlassen, eben immer über der Fragestellung, wurde eben dieser Aspekt der Aufarbeitung dem Anspruch des Rechts auf Wahrheit, nämlich dieser Aufklärung, gerecht. Und die Bewertung überlassen wir eben den Zuschauern selbst mit so kleinen Stickern. Unser Zeichen ist ja ein Holzpuppenkopf mit einem geschlossenen Auge auf der rechten Seite grau und auf der linken Seite ein gelbes linke Seite ist gelb mit einem geöffneten Auge drauf. Da steht eben für diese Ambivalenz womöglich der Aufarbeitung oder diese Aufarbeitung oder Nichtaufarbeitung, und der Zuschauer kann dann eben an jeder Station selbst entscheiden, was ist meine Meinung dazu anhand der gegebenen Informationen, und kann das am Ende dann am Schluss der Ausstellung auf ein großes Plakat kleben, wo dann eben die Frage war Vergangenheit, wurde das dem Anspruch des Menschenrechts auf Wahrheit gerecht, und kann das dann eben darauf kleben, und da ergibt sich dann ein Bild eben aus grauen und gelben Köpfen.